Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 90. Folge von Schäuber fragt nach. Die hier in der Vorwoche besprochenen, heimlich aufgenommenen Aussagen von Christian Pilnacek werfen weiterhin Fragen auf. Der ursprünglichen Frage, hat Wolfgang Sobotka wirklich bei Pilnacek interveniert, schließt sich mittlerweile immer öfter die Frage an, hat das wirklich was genutzt? Ein Beispiel dafür findet man bei einem kurzen Rückblick ins Jahr 2020 auf Pilnaceks Schlussphase als Sektionschef im Justizministerium. Da hat er den Entwurf zu einer Gesetzesnovelle forciert, durch die Hausdurchsuchungen bei Amtsträgern künftig angekündigt werden müssen. Das hat der ÖVP im Endeffekt nichts genutzt, denn diese Gesetzesnovelle wurde dann gerade noch verhindert. Laut der Staatsanwaltschaft sollen vor Ankündigungen von Hausdurchsuchungen Pilnacek an sich ein Anliegen gewesen sein. So wurde gegen ihn ja ermittelt, weil er mit dem ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstätter eine Hausdurchsuchung beim Investor Michael Theuner verraten haben soll. Da stellt sich wiederum die Frage, ob das dem Herrn Theuner wirklich was genutzt hat. Denn dieser Tage wurde bekannt, dass bei einer solchen Hausdurchsuchung bei Theuner ein Testamentsentwurf des Investors sichergestellt wurde. Darin erklärt Theuner, dass er unter anderem zwei Wohnbaugesellschaften seinen Erben vermachen möchte. Das Bemerkenswerte daran? Theuner hat bisher vehement abgestritten, dass diese beiden Wohnbaugesellschaften ihm gehören. Dazu merken die Ermittler, vornehm zurückhaltend, aber doch elegant scharfsichtig an. Es entspricht nicht der Lebenserfahrung, dass Personen fremdes Vermögen in ihr Testament zur Verteilung an ihre Erben aufnehmen. Ja, das kann man durchaus so sehen. Auch ich glaube, dass es nicht allzu oft vorkommt, dass wohlmeinende Eltern ihren Kindern den Stephansdom hinterlassen oder einsam verstorbene Pensionisten dem Tierschutzverein den Großglockner vererben. Aber vielleicht ist das unter risikoaffinen Top-Investoren ja durchaus üblich. Wer weiß zum Beispiel, wem René Benko mittlerweile die Firma Signa vererbt hat. Vielleicht Alfred Gusenbauer oder Sebastian Kurz. Wobei, die waren womöglich schlau genug, auf vorweggenommene Erbfolge zu bestehen. Vielleicht in Form eines Vorschusses von 7 Millionen Euro für Gusenbauer und 2,9 Millionen Euro für Kurz. Immerhin sollen sie ja dank ihrer hervorragenden politischen Kontakte für Benko zahlreiche Kredite ermöglicht und Investoren aufgestellt und dafür staatliche Erfolgsprämien kassiert haben. Je nachdem, ob man René Benkos Geschäftsmodell der mit stetig geringer werdenden Realitätsbezug aufgewerteten Immobilien mit einem Schneeballsystem, Piloten- oder Pyramidenspiel vergleichen möchte, kann man die jetzige Situation als Lawinenabgang, Flugzeugabsturz oder Pyramidenimplosion bezeichnen. Die Rollen von Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz könnte man dann so beschreiben: Schneebrettsurfer, Stewardessen mit Fallschirm oder Fluch der Mumien. Wem Benko in seinem Testament was zugedacht hat, wissen wir natürlich nicht. Eines können wir aber jetzt schon mit Sicherheit sagen: Als vorweggenommene Erbfolge dürfen wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bald schon mit der Hinterlassenschaft von Benkos Schulden rechnen. Eine weitere Konsequenz könnte sein, dass es für manche zu Finanzierungsausfällen kommen wird. HC Strache sagte am Ibiza-Video:
René Benko, der die ÖVP und uns zahlt.
Vieles von dem, was Strache da vor der vermeintlichen Oligarchin fabuliert hat, hat sich ja im Nachhinein als zutreffend herausgestellt. Also vielleicht sollte man sich auch noch einmal diesen von ihm behaupteten Sachverhalt genauer anschauen. Aus der Sicht von Benko könnte es auch als Return of Investment gedacht gewesen sein. Denn Strache sagte auch:
Die ganze Partie rund um Sigi Wolf und Porsche und Benko, die haben alle über 20 Millionen Euro bereits für den Kurz in den Topf geworfen.
So gesehen wirkt es ein bisschen kleinlich, wenn Kurz sich im Kurier beklagt, dass ihm Benko noch 1,5 Millionen Euro Honorar schuldet. Diese Geschichte wiederum ist ein Lehrbeispiel für das Zusammenwirken von politischer Krisen-PR und Zudeckungsjournalismus. Einen Tag bevor Rainer Fleckl im News die Geldflüsse von Benko zu Kurz aufgedeckt hat, bringt der Kurier die Geschichte vom armen Sebastian, der auf sauer verdientes Geld verzichten muss. Das ist ein bisschen so, als wäre am Tag vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos eine Geschichte über den armen HC Strache erschienen, der Opfer einer Liebesintrige sei, weil seine Frau glaubt, er hat was mit einer reichen Russin gehabt. Der Verdacht, dass die Story von Kurz als armen Benko-Opfer von Kurz persönlich im Kurier platziert wurde, liegt nahe. Dies wäre auch nicht wirklich überraschend, hat Kurz doch laut dem Geständnis von Thomas Schmidt seinerzeit schon die Chefredakteurin beim Kurier persönlich ausgesucht. Ein anderes Fanmedium von Kurz ist Servus TV. Dort lief in der Vorwoche Kurz der Film. Und ich glaube ja, dass sich da wer ein wenig gekränkt fühlt. Nämlich Karl-Heinz Grasser. Vor seinem Buwok-Prozess ist niemand auf die Idee gekommen, Grasser, der Film, in die Kinos zu bringen und ihm dabei nicht nur Gelegenheit zur ausgiebigen Selbstverklärung zu geben, sondern auch ausführlich seine Jugendlichkeit, Dynamik und Erfolge zu würdigen und Randthemen wie Provisionen, Schwiegermuttergeld, Eurofighter, Novomatic oder von Offshore-Konten bezahlten Ohrringen für die Ehefrau entweder zu ignorieren oder durch Kommentare von unabhängigen Experten wie Walter Maischberger, Ernst Karl Blech oder Julius Meindl erklären zu lassen. Sebastian Kurz hat da offenbar die treueren und auch investitionsfreudigeren Freunde. Ihr wünscht euch Geheimnisse, sagt der ehemalige türkise Wahlkampfkampagnenleiter Philipp Madertaner in Kurz der Film, der dann 90 Minuten lang beweist, dass bloßes Wünschen oft nichts nützt. Dass der ehemalige Kurz-Pressesprecher Johannes Frischmann, eine der Schlüsselfiguren der Inseraten-Korruptionsaffäre, enthüllt:
Es wird immer Inserate geben, und Kurz selber zum Fazit gelangt,
wir alle würden es genauso wieder machen.
Das mag kühn sein, aber wenig überraschend. Auch die von der Kritik bemängelte Nichterwähnung des Begriffs Message Control war vorhersehbar, denn auch in einem Pornofilm wird das Wort Geschlechtsverkehr kaum vorkommen. Der einzige unerwartete Moment des Filmes dauert nur wenige Sekunden und zeigt ein auf dem Tisch des Ex-Kanzlers liegendes Buch. The Hungarian Way of Strategy von Balázs Orbán, dem politischen Direktor von Viktor Orbán. Das Werk preist die Vorzüge der vom ungarischen Premierminister installierten illiberalen Demokratie und geißelt die moralische Verkommenheit der westlichen Welt. In einer Online-Kritik heißt es, der Titel des Buches sollte korrekterweise How to Build a Dictatorship from Stolen Money lauten. Der Buchautor wetterte unlängst wieder gegen Korruption in der EU, was angesichts des für den Viktor Orbán-Clan besonders profitablen Missbrauchs von EU-Fördergeldern in Ungarn entweder ein verklausuliertes Schuldbekenntnis oder einen Gipfelpunkt an Chuzpe darstellt. Was aber will uns Sebastian Kurz mit diesem Zwischenschnitt sagen? Oder ist hier gegen jede Wahrscheinlichkeit die Message für einen Moment out of control geraten? Dafür sprechen so manche Nachrichten aus Ungarn. Nachdem Viktor Orbán mit seinen Massenbegnadigungen für Flüchtlingsschlepper jeden Balkanroutenschließer zum Gespött gemacht hat, brachten mittlerweile praktisch alle Medien außerhalb Ungarns die Überschrift Orbáns großes Versagen im Kampf gegen die Inflation. Diese betrug zwischenzeitlich bei Lebensmitteln sagenhafte 40%, ist die mit Abstand höchste innerhalb der EU und stürzt das Land in eine tiefe Krise. Den ungarischen Weg zu bewerben ist also für Kurz derzeit ähnlich reputationsförderlich, als hätte er den bei einer krasser Hausdurchsuchung entdeckten Autobiografieentwurf des ehemaligen Finanzministers auf dem Tisch liegen. Einer der für dieses Fragment gebliebene Werk von Grasser persönlich vorgesehenen Titel lautete übrigens
KHG, ihr bekommt mich nie.
Ob Kurz an einem ähnlichen Werk arbeitet, ist nicht bekannt. Als Prognose für seine Zukunft wäre der Titel jedenfalls ähnlich gewagt wie bei Grasser. Kein besonderes Wagnis ist es, wenn ich auch diese Woche in meine Kiste greife, die mir das Weindepot Neutz geschickt hat. Da ist immer was drinnen, das große Freude macht, so auch heute. Vor 2 Wochen habe ich von der Preisexplosion bei Weinen aus dem Burgund gesprochen. An der Rhone ist das mittlerweile leider ähnlich, aber auch hier kann man noch tolle und trotzdem leistbare Weine finden. Der Gigondas Olieux D 2019 von der Domaine Saint-Duc ist so ein Fall. 3/4 Grenache mit ein bisschen Mourvèdre und Syrah aus biodynamischem Anbau ergeben eine unglaubliche Samtigkeit und Fruchttiefe, wie sie nur ganz große Weine haben. Prost! Also wenn man schon bei Filmaufnahmen den eigenen Schreibtisch filmen lässt, sollte man darauf schauen, dass die dort herumliegenden Bücher wenigstens nicht peinlich sind. Bei mir wäre da im Moment keine Gefahr, denn vor mir liegen die beiden letzten Bücher von Eva Menasse, der Roman Dunkelblum und der vor 4 Wochen erschienene Essay Alles und Nichts sagen. Daneben steht mein Laptop und über den bin ich gleich mit der Autorin verbunden. Ich spreche heute mit Eva Menasse. Grüß dich, Eva.
Grüß dich, Florian.
Du bist in Berlin, wo du seit 20 Jahren lebst. Dein Interesse an Österreich ist aber nie erloschen, weshalb man dir auch immer wieder Vergleichsfragen stellt. Ich möchte gleich mit einer solchen beginnen. Wer ist deiner Meinung nach gefährlicher? Björn Höcke oder Herbert Kickl?
Ehrlich gesagt möchte ich beide nicht in politischer Verantwortung sehen. So kurz kann man das, glaube ich, sagen.
Wie gefährlich ist denn die AfD in Deutschland? Das war doch vor einem Jahr noch eher ein Thema, dass man gesagt hat, wir haben das im Griff. Und auf einmal ist es ein bisschen so wie in Österreich, dass man sagt, ja, das ist schon realistisch, dass die auch in einer Regierung sein könnten.
Ja, das ist ganz merkwürdig. Ich bin immer noch nicht sicher. Ich glaube, dass die Umfragen zwischen zwei Wahlen, das hat man ja, also da gibt es ja Vergleichszahlen, dass die so ausschlagen in alle möglichen Richtungen, dass die Leute dann aber am Wahltag sehr viel konservativer handeln, als die Umfragen dazwischen befürchten lassen. Also in Deutschland war das jedenfalls immer so. Aber im Moment muss man schon sagen, dass die gesellschaftliche Polarisierung sehr, sehr groß ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass die herkömmlichen Medien in Deutschland das nicht mehr genau abbilden, was die Leute denken oder was ihre Ängste und Befürchtungen sind.
Hältst du die Gefahr für realistisch, die seitens der AfD kommt?
Dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt, halte ich nicht für realistisch, nein. Ich glaube, da würden sich die demokratischen Parteien dann doch endlich wieder zusammenreißen.
Würdest du deine Einstellung zu Österreich was ändern, wenn Herbert Kickl unser nächster Bundeskanzler ist?
Also meinen Pass würde ich nicht zurückgeben. Und Bundeskanzler, ja, das wäre tatsächlich eine Katastrophe, glaube ich. Aber selbst bei diesem kleinen und neurotischen und oft so politisch unvernünftig handelnden Österreich denke ich doch, dass die anderen Parteien sich dann zusammenraufen müssten.
Okay, noch eine Vergleichsfrage, um die Quote auch aufrechtzuerhalten. Wer ist peinlicher, Sarah Wagenknecht oder Karin Kneißl?
Eindeutig Karin Kneißl, eindeutig. Ich hoffe, ich muss es nicht begründen.
Sarah Wagenknecht hat sich doch in letzter Zeit auch ziemlich exponiert. Ich meine, immerhin hat Wladimir Putin jetzt zwei Parteien, mit denen er in Deutschland zur Wahl antritt. Ist der Putin-Fanmarkt unter deutschen Wählern groß genug?
Naja, man muss schon sagen, dass durch die neuen Bundesländer, durch die ehemalige DDR, es da immer noch eine Generation gibt, die ein völlig anderes Verhältnis zu Russland hat und mehr Verständnis.
Akut ist Österreichs neuer Topstar in Deutschland, René Benko. Was sagt uns sein Aufstieg und Fall über die Welt, in der wir leben?
Ich weiß nicht, mir als Österreicherin ist es ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, schon seit Jahren, dass diese ganzen gecrashten Sachen immer von den Österreichern ausgehen. Das war ja bei Wirecard auch so. Also es gibt offenbar so eine Art des schmierigen Österreichers, dem die Deutschen immer gern auf den Leim gehen. Also bei Wirecard war das eindeutig so. Und bei Benko habe ich mir auch als völlig nicht wirtschaftsaffine Zeitungsleserin schon seit Jahren gedacht, ob das mal gut geht. Aber es ist schon interessant, warum diese Schurken, Ganoven oder Pleitiers dann immer die Österreicher sind in Deutschland.
Haben wir da eine spezielle Begabung dafür oder ist das Zufall?
Ich glaube, wir haben eine spezielle Begabung, aber ich glaube, das liegt auch an dieser bestimmten, ja, wie ich schon gesagt habe, an dieser Art. Es gibt diesen großen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, den man gar nicht groß genug ansetzen kann, weil er eigentlich auf Subtilitäten beruht. Aber ich glaube, die Deutschen würden Österreichern ziemlich viel abkaufen.
Dein neues Buch Alles und Nichts sagen handelt vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Wie intensiv hast du dich dafür in das digitale Netz begeben?
Man muss sich gar nicht in das digitale Netz allzu tief bewegen. Man muss nur ein bisschen Twitter und Facebook beobachten und vergleichen, wie die Welt noch vor 10 Jahren war, also diskursiv. Aber ich glaube, also ich fühle mich, das ist ein wirklich unangenehmer Zustand, weil ich eigentlich nicht gern so platt Recht bekomme. Aber gerade jetzt in dieser Nahostkrise, ich fühle mich jeden Tag sehr bestätigt. Die Leute hauen wegen egal was aufeinander ein, verteilen Daumen und beschimpfen sich wegen der absurdesten und wirklich unnötigsten Sachen, die keinem helfen. Und ich habe das Gefühl, man muss nur reinschauen ein bisschen, um zu sehen, wie disruptiv das Ganze ja auch programmiert ist. Das habe ich in meinem Buch geschrieben. Die wollen diese ganzen Plattformen, diese Programme, wollen die Aufregung, weil der Mensch als neugieriges Säugetier bei der Aufregung bleibt und nicht bei Stille und Frieden. Also ich glaube, man muss da gar nicht so tief reingehen, wenn man auch bestimmte gesellschaftliche Prozesse sich anschaut, die sich einfach stark verändert haben. Diese Hysterisierung und diese wahnsinnige Aggression auch in den medialen Diskursen.
Das heißt aber, du beteiligst dich nicht aktiv an solchen Debatten. Du schaust es dir an Und das reicht da schon.
Ja, ich bin so ein Mäuschen und schau mir das an.
Was hat Corona in der digitalen Kommunikation angerichtet?
Also, dass das eine im anderen was angerichtet hat, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, diese beiden Phänomene haben zusammen einen ganz besonderen Effekt. Also ich argumentiere in meinem Buch, ja, und das ist, glaube ich, absolutes überprüfbares Faktum, dass der größte medizinische Fortschritt, den die Menschheit je geschafft hat, die Impfung war. Die Impfung und die Antibiotika. Noch vor 100 Jahren war die Säuglingssterblichkeit in Europa riesengroß. Und wenn man heute Säuglingssterblichkeit hier und in Entwicklungsländern vergleicht, sieht man, was einfach Impfung gebracht hat. Die Tatsache, dass erst die digitale Massenkommunikation es geschafft hat, sozusagen wieder Impfskepsis zu schüren, in einem Ausmaß, dass Impferfolge zurückgehen. Also man kann dann noch früher zurückschauen, hinter die Corona-Krise. Das hat ja schon mit diesen Masernimpfungen begonnen und der Aufregung gegen die Masernimpfungen. Das sieht man, dass so etwas, was ja auch ein Massenphänomen ist, sowas finde ich ästhetisch immer wahnsinnig faszinierend. Also bei den Seuchen springt ein Virus oder ein Bakterium von Mensch zu Mensch, rast sozusagen durch die Population. Und das digitale weltweite Netz funktioniert genauso. Nachrichten oder auch Falschnachrichten oder was auch immer, können sich in Sekundenschnelle wahnsinnig verbreiten. Und dieses digitale Netz führt dazu, dass erhebliche Zweifel am Sinn von Impfung erregt worden sind. Eine Förderung von Irrationalismus, die man hier genau an dieser Stelle nachweisen kann. In den Entwicklungsländern würden die Menschen betteln, wenn sie für jeden geborenen Säugling diese Sechsfachimpfung bekommen könnten, die bei uns üblich ist. Bei uns gibt es sozusagen immer größer werdende, auch aus dieser ganzen Rudolf-Steiner-Schule, aber andere Homöopathen, Naturheilkunde, gibt es eine ganz große Impfskepsis auch schon dabei, ob man Kinder impfen soll.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es in den Jahren davor schon so eine Art Esoterik-Verharmlosung gab?
Ja, das glaube ich. Und eben nochmal, durch die digitale Massenkommunikation können sich bestimmte Inhalte so wahnsinnig schnell und eben auch global verbreiten. Und also jetzt zum Beispiel, ich bin ein unzufriedener Wutbürger, jetzt nur mal als Beispiel. Ja, und ich sitze vor meinem Computer. Früher habe ich in einem Dorf gelebt und dann habe ich am Stammtisch im Wirtshaus geschimpft und dann hat mir vielleicht einer eins auf die Nase gegeben. Aber es war mir nicht so leicht, die Gleichgesinnten zu finden. Heutzutage kann man vom Computer aus alle Gleichgesinnten in der eigenen Sprache finden. Wenn man sich an den richtigen Facebook-, WhatsApp-, Telegram-Gruppen auf Twitter bewegt, man findet die so ticken wie man selber. Also Bewegungen wie die Gelbwesten zum Beispiel oder auch Pegida sind natürlich durch Digitalisierung, Massenkommunikation, durch die Möglichkeit, die Leute sozusagen auf die Straße zu bringen, überhaupt erst in dieser Größenordnung möglich. Auf der anderen Seite natürlich auch Fridays for Future, die Kinder, die den Klimawandel bekämpfen wollen. Aber es hat eben alles auch eine durchaus negative Seite, die man jedenfalls genau beobachten muss.
Sascha Lobo hat in seinem neuen Buch die große Vertrauenskrise als Hauptübel digitaler Kommunikation ausgemacht. Wie können Politik und Medien heute wieder Vertrauen zurückgewinnen?
Ja, ich glaube, das Erste würde beginnen bei sprachlicher Abrüstung. Aber das Problem ist, dass Politik und Medien, wenn du das so sagst, die sind ja gar nicht mehr spieldominant. Die Menschen leben in den sozialen Netzwerken und holen sich von dort extrem schräg kuratierte Weltbilder ab. Und da dringt man schon gar nicht mehr durch. Also ich glaube, die vernünftigsten Demokraten heutzutage sind sozusagen qua Alter die Pensionisten, weil die noch, was weiß ich, sich die Zeit im Bild anschauen oder hier das Heute-Journal. Also weil sie noch die FAZ lesen oder die Presse und den Standard. Die Generation der unter 30-Jährigen tut nichts davon mehr seit Jahren. Das heißt, die erreichen wir gar nicht mehr und das ist tatsächlich demokratiepolitisch ein Riesenproblem.
Glaubst du, das ist ein endgültiger Befund oder gibt es einen Weg, den wir vielleicht noch nicht erkannt haben, wie wir diese Menschen wieder erreichen könnten?
Naja, die Menschheit war bis jetzt schon relativ überlebensfähig. Ich kann den Weg im Moment nicht sehen. Es hat sicher irgendwas mit digitaler Abstinenz zu tun, wird es zu tun haben müssen oder mit irgendeiner Form von Kuratierung, aber durch die künstliche Intelligenz kommen ja die nächsten Riesenprobleme auf uns zu. Also im Moment mache ich mir eigentlich sehr große Sorgen für die nächsten Jahre.
So wie der deutsche Philosoph Hartmut Rosa mit seiner Theorie über den Verlust von Resonanz, siehst auch du die allgemeine Beschleunigung als Grundproblem unserer Beziehungen zur Welt. Was richtet diese Beschleunigung in der Kommunikation an?
Ja, das sehen wir ja eigentlich jeden Tag. Man glaubt, wahnsinnig schnell reagieren zu müssen, beziehungsweise kleine Lapsus in Wahlkämpfen, wie zum Beispiel der lachende Armin Laschet hier bei uns letztens im deutschen Wahlkampf, sowas rast dann blitzschnell durch die sozialen Netzwerke und erreicht sehr viele Menschen. Man muss wahnsinnig schnell umsteuern oder gegensteuern und bei diesem Gegensteuern, bei der schnellen Reaktion macht man Fehler. Ich gebe ein anderes Beispiel. Ist gerade dieser Gil Oferim-Prozess mit einem Knalleffekt geendet. Das war dieser jüdische Schlagersänger, der behauptet hat, vor, ich glaube, 2 Jahren in einem Hotel in Leipzig antisemitisch angegangen worden zu sein, da war eine Schlange beim Einchecken und dann hat er sich beschwert und dann soll der Hotelmitarbeiter zu ihm gesagt haben, wenn er seinen Davidstern nicht runternimmt, dann kriegt er hier überhaupt kein Zimmer oder so ungefähr. Es hat einen Riesenskandal gegeben und unglaublich viele Politiker und auch Prominente haben sich sofort auf Twitter solidarisiert und ihren Entsetzen über diesen schrecklichen Antisemitismus ausgedrückt. Der Hotelmitarbeiter wurde abgezogen in Zwangsurlaub geschickt. Jetzt stellt sich 2 Jahre später raus, was eigentlich vorher schon fast klar war. Das hat alles nicht gestimmt, hat das einfach erfunden. Also jetzt frage ich mich, der Fall wäre an sich schon bedauerlich genug, aber wie geht es jetzt all diesen Leuten, die da sozusagen mit eingestimmt haben in das Geheule über diese sowieso immer bösen Leute in Sachsen, die ja alle ganz rechts sind. Also das sind schon, da werden Dinge zerstört und kaputt gemacht und auch Menschen beschädigt, so schnell, dass man gar nicht schauen kann und es ist unmöglich, diese Schäden wieder zurückzuholen. Wie gesagt, für die Politik ist das nochmal ein ganz anderes Problem. Die müssen manchmal in einer Schnelligkeit reagieren, die einfach verantwortungslos ist, aber weil die Medien und die Öffentlichkeit sie dazu zwingen.
Ein spezielles Thema ist für dich die Auswirkungen der Identitätspolitik auf die öffentliche Debatte, von denen du auch persönlich betroffen bist. Wie war das bei dir mit der Frage nach deinem Judentum?
Also ich bin identitätspolitisch gesprochen, ich mag das nicht, aber das hat eine ganz bestimmte Sinnhaftigkeit doch. Identitätspolitisch gesprochen bin ich ein jüdisch identifizierter Mensch, so sagt man das heute. Ich habe einen hebräischen Namen bekanntlich und ich bin mit diesen ganzen Themen Holocaust, Antisemitismus seit vielen Jahren beruflich beschäftigt. Das heißt, ich werde nach außen als jüdisch gelesen, obwohl ich selbst mich nicht als jüdisch bezeichnen würde. Allerdings war mein Vater Jude und die väterliche Familie hat ganz enorme Auswirkungen der Judenverfolgung und des Holocaust erlebt und erlitten. Daher habe ich immer das auch als mein Thema gesehen. Aber diese neue Inquisition, die wie jüdisch ist jemand, um etwas sagen zu dürfen, oder wie darf ein Heterosexueller was über homosexuelle Themen sagen? Das ist vollkommen verrückt und falsch. Und dem begegnen wir einfach nur müssen wir begegnen mit Universalismus und Aufklärung. Wenn wir zum Prinzip erklären, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, dass niemand aufgrund seiner Identität, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seiner Hautfarbe, seiner Religion diskriminiert werden darf, dann gilt das auch hier. Dann darf die Sprecherposition nicht mehr sein als die Meinung, die jemand äußert.
Du hast selber gerade das Stichwort Aufklärung gesagt. Die Philosophin Susan Neiman hat unlängst das Buch Links ist nicht Vogue veröffentlicht, in dem sie unter anderem einen besonders absurden Auswuchs der Identitätspolitik kritisiert, nämlich die Ablehnung der Aufklärung, weil diese nur ein Projekt des Kolonialismus gewesen sei. Was kann man dem entgegenhalten?
Ja, Susan Neiman erklärt das sehr gut und argumentiert das durch. Die Aufklärer waren natürlich Kinder ihrer Zeit. Die lebten in einer Welt, in der die Frauen nicht gleichberechtigt waren, sondern völlig unterdrückt, in der man Menschen mit einer anderen Hautfarbe als der Weißen für minderwertig gehalten hat, versklavt hat, kolonialisiert hat. Und umso mehr ist aber die Leistung, die moralische, die intellektuelle Leistung der Aufklärer zu bewundern, in einer solchen Welt diese Aufklärungsideen entwickelt zu haben, sozusagen total gegen den Zeitgeist, total gegen den damaligen Mainstream. Und das gilt eben nicht zu sagen, die haben in einer Welt gelebt, die, oder der eine Aufklärer hat auch selbst Sklaven gehabt. Das gilt nicht. Diese Ideen sind universell und sie konnten nur in dieser Zeit noch nicht umgesetzt werden. Und das ihrer ist, sie sind bis heute nicht umgesetzt. Aber deswegen sind ja die Ideen nicht falsch.
Die Wurzeln dieser Ablehnung der Aufklärung liegen laut Neiman unter anderem bei Foucault, der behauptet, dass es bei der Forderung nach Gerechtigkeit immer nur um Machtfragen ginge. Ist die Konsequenz aus solchen Aussagen letztlich die Rechtfertigung von Moralfreiheit?
Ich kenne mich bei Foucault wirklich nicht aus, nicht gut genug aus. Und ich weiß, dass Susan Neiman gerade an der Foucault-Stelle, bei ihrem Foucault-Argument, ziemlich viel Gegenwind bekommen hat von anderen Philosophen, die sagen, sie liest das einfach falsch. Aber ihre Schlüsse, die halte ich für absolut absolut bestechend und richtig. Macht und Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Sachen.
Ein weiterer Punkt der Identitätspolitik ist der von ihr vorgebrachte Vorwurf der kulturellen Aneignung. Kann Kunst überhaupt ohne kulturelle Aneignung funktionieren?
Nein, die Frage kann man wirklich kurz beantworten. Sie kann nicht funktionieren. Flaubert hat über Emma Bovary geschrieben, Nabokov über einen Pädophilen. Kunst eignet immer etwas an, was ihr nicht gehört. Kunst bemächtigt sich der Geschichten und der Konflikte der Welt. Das heißt, das Kunst ist nicht denkbar. Und das ist aber eine wirklich wahnsinnig gefährliche Entwicklung, wenn dauernd versucht wird, die Kunst und die Künstler, also dass nur die Künstler, die was davon verstehen, über bestimmte Themen schreiben dürfen. Das ist absurd und das führt uns auch in eine Art von Totalitarismus, würde ich sagen, letztlich.
Gemeinsam mit Susan Neiman hast du auch den Bundestagsbeschluss gegen die BDS kritisiert. Worum geht es da?
Naja, BDS ist eine Bewegung der Palästinenser, die sich ursprünglich gegründet hat als gewaltfreie Alternative zum Terror, eben auch zum Hamas-Terror oder auch zum PLO-Terror, weil die gemerkt haben, das kommt international nicht gut, wenn man Busse in Tel Aviv in die Luft sprengt. Aber sie haben ihren, da würde ich jetzt wirklich sagen, durch absolut berechtigten Kampf um ihre staatliche Selbstbestimmung und Souveränität. Und deswegen sind sie auf die Idee gekommen, Boykott. Boykott gibt es auf vielen Ebenen. Wir kennen wirtschaftliche Boykotte noch. Also wir boykottieren jetzt zum Beispiel alle Russland. Wir boykottieren den Iran. Und auch bei Südafrika hat letztlich Boykott auch eine Rolle gespielt. Damals. BDS wird für antisemitisch gehalten und es ist ganz sicher so, dass es auch antisemitische Töne hat. Nur die BDS-Resolution in Deutschland und es gibt das nicht nur in Deutschland, sondern auch in etlichen US-amerikanischen Bundesstaaten, zielt jetzt darauf ab, dass Menschen, die BDS nahestehen, da wird es aber schon schwierig, wenn man nahestehen, wie nahe, oder die sozusagen BDS-Aktivisten sind, in Deutschland nicht auf staatlichen Bühnen auftreten sollen oder mit staatlichem Geld, öffentlichen Mitteln, also Kunst und Kultur. Ja. Das heißt, ich kritisiere daran, dass man die Boykott-Idee, die man ihnen vorwirft, selbst gegen sie wendet. Also Boykott mit Boykott beantwortet. Das ist natürlich alles gerade jetzt nach diesem entsetzlichen Terroranschlag auf Israel noch mal schwieriger und schmerzhafter geworden, diese Debatte. Ich glaube nur, dass es trotzdem richtig bleibt. Oder wie Hanno Löwy immer so schön sagt, der Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, wenn man unter den Palästinensern Gesprächspartner finden will, wer nicht für BDS ist, ist für Hamas. Also alle Palästinenser oder Menschen mit palästinensischem Hintergrund oder die allermeisten streben nach der Freiheit, nach der staatlichen Souveränität von Palästina, die ja schon so lange geplant ist, aber zu der es einfach nicht kommt. Und es hat keinen Sinn, wenn man solche Leute nicht sprechen lässt. Die Engführung in Deutschland ist inzwischen schon sehr, wirklich kunstfeindlich geworden. Es sind in letzter Zeit 2 Literaturpreise ausgesetzt worden, weil die Künstlerinnen mal bei BDS was unterschrieben haben, also irgendeinen BDS-Aufruf unterschrieben haben. Und damit fällt das dann automatisch unter diese BDS-Resolution, zu der man noch sagen muss, dass sie überhaupt nicht rechtlich bindend ist. Sie widerspricht nämlich dem deutschen Grundgesetz. Also wenn man das einklagen würde, und das wurde an manchen Stellen schon gemacht, man gewinnt immer. Also man darf eine öffentliche Bühne oder öffentliches Geld nehmen, auch wenn jemand was für BDS. Aber die öffentliche Meinung hat sich in der letzten Zeit so gewendet, dass BDS wirklich für das Gleiche wie Hamas gehalten wird oder dass BDS-Nähe bedeutet, Antisemit zu sein. Ich selbst möchte sagen, ich habe gerade einen neuen Pen gegründet vor 1,5 Jahren, den Pen Berlin. Ich bin gegen jede Form von Kulturboykott. Ein Pen ist selbst das Gegenteil von Kulturboykott. Wir sind für freie Meinungsäußerung und für Kunstfreiheit im weitestmöglichen Sinn. Also erst bis das Strafrecht zur Anwendung kommt, muss die Kunstfreiheit gelten. Das ist meine demokratische Überzeugung. Und deswegen, wenn jemand mal was unterschrieben hat für BDS, ihm einen Literaturpreis abzuerkennen, das halte ich für falsch, obwohl ich BDS ablehne. Aber diese Differenzierung ist im Moment in Deutschland sehr, sehr schwer zu machen.
Aktuell gibt es bei Penn eine Diskussion um einen Auftritt der Autorin Kennedy. Wie ist da die Situation?
Wir haben E.L. Kennedy vor einem Dreivierteljahr eingeladen, unsere Festrednerin zu sein. Unseren Verein gibt es ja erst seit 1,5 Jahren. Letztes Jahr im Dezember beim Kulturkongress war unser Festredner der Penn-Amerika-Präsident, der derzeitige Ayat Akhtar. Wir wollten dieses Jahr unbedingt eine Frau haben. Und das war natürlich lange vor dieser Nahostkrise. Und alle haben sich gefreut. Das ganze Board hat gejubelt, als wir die Zusage von E.L. Kennedy hatten. Berühmte Schriftstellerin, aber eben auch sehr politischer Mensch. Und jetzt kurz vor dem Kongress und unter dem Eindruck dieser wirklich beängstigenden und fürchterlichen Nahostkrise, die gerade so unendlich viele Menschenleben kostet, gibt es jetzt Stimmen, die sagen, E.L. Kennedy ist doch BDS-Unterstützerin. Ich habe sie das nicht gefragt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat sie auch mal irgendwas unterschrieben. Aber solange ich für diesen Pen spreche, für den Pen Berlin, wird jemand, der ein anerkannter Künstler ist, nicht beschnitten in dem Recht, eine Festrede zu dem Thema zu halten, das er oder sie für richtig hält.
Es war interessant, wie sie gerade erst in Wien die Eröffnungsrede bei der Buch Wien gehalten hat. Da gab es eigentlich keine Diskussion
um das Thema. Das war, glaube ich, eine Rede zu einem ganz anderen Thema. Und als ich sie damals eingeladen habe, vor einem Dreivierteljahr, wie gesagt, habe ich ihr geschrieben, sie soll natürlich reden, was ihr dann zu dem Zeitpunkt unter den Nägeln brennt, aber habe ihr schon vorgeschlagen, dass Demokratie und Europa, also Europäische Union, ob das ein Thema wäre, weil sie ja auch sehr viel gegen die Brexit-Entscheidung von Großbritannien geschrieben hat. Also mir ist damals vorgekommen, das wäre vielleicht ein natürliches Thema für sie. Aber worüber sie jetzt reden wird, weiß ich nicht.
Wie soll man umgekehrt gesehen mit dem Problem der Hamas-Verharmlosung umgehen?
Mit dem Strafrecht. Also ich glaube, Terror darf nicht verharmlost werden. Es dürfen keine Terrorparolen bei Demonstrationen gerufen werden. Man darf nicht toten Juden rufen, genauso wenig wie man den Hitlergruß zeigen darf. Das wird aber bei den vielfach stattfindenden Demonstrationen von Rechtsextremen in Deutschland, ist ja da eine Umgangsform gefunden worden längst. Also die werden genau beobachtet und wer so ein demokratieschädliches Verhalten zeigt, wird rausgeholt aus der Menge und erstmal festgenommen. Und so muss man bei Islamisten und Terrorverharmlosern, Dschihadisten und was es da alles auf diesem Gebiet gibt, ebenso vorgehen. Das ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage.
Die New York Times hat diese Woche berichtet, dass der israelischen Regierung schon vor einem Jahr der detaillierte Angriffsplan der Hamas vorgelegen sei. Glaubst du, dass Netanyahu dafür noch zur Verantwortung gezogen wird?
Also ich bin überzeugt davon, und das macht diese Lage ja so brandgefährlich. Die Umfragen in Israel seit dem 7. Oktober geben eigentlich ein gleichbleibendes Bild, nämlich dass mindestens 2/3 bis 80% der israelischen Bevölkerung der Meinung ist, dass ihre eigene Regierung eine Mitschuld trifft. Also für jeden, der Israel kennt und auch die Sicherheitskonzepte dieses Landes und überhaupt die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, wenn man ins Kino geht, wenn man ins Kaufhaus geht, überall sind diese Metalldetektoren, überall sind die Schleusen wie am Flughafen. Es ist unbegreiflich, es ist absolut unbegreiflich, wie es zu einem Überfall in dieser Größenordnung hat kommen können. Ich bin eigentlich immer noch wirklich fassungslos. Also über 800, fast 1000 hingeschlachtete Zivilisten, das ist wirklich kaum zu fassen. Wie gesagt, ein Großteil der israelischen Bevölkerung gibt der eigenen Regierung eine Mitschuld daran, dass es sozusagen zugelassen hat, dass die Sicherheitsvorkehrungen, dass die Geheimdienste versagt haben. Und auch gegen diese drohende Abwahl, Entmachtung kämpft Netanyahu jetzt an, und das ist immer so wahnsinnig gefährlich, dass es so Staatenlenker, die danach mit dem Gefängnis bedroht sind, das ist ja bei Netanyahu auch wegen der Korruptionsvorwürfe der Fall, die werden dadurch immer skrupelloser, weil sie alles tun, um sich selbst an der Macht zu halten. Deswegen auch diese wirklich fürchterliche Bombardierung des Gazastreifens im Moment.
Ist die Lage für die Opposition in Israel jetzt noch schwieriger geworden?
Ich glaube schon. Im Moment ist es, glaube ich, unmöglich, irgendetwas zu äußern gegen das derzeitige Regierungshandeln. Aber ich denke, Israel ist eine enorm demokratische Gesellschaft. Also die Menschen sind sehr, sehr selbstbewusst, und das hat man auch an diesen Wochen, monatelangen Demonstrationen gesehen, das ganze Jahr eigentlich, bis jetzt, bis zum 7. Oktober. Das heißt, wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, hoffentlich sehr bald, dann, glaube ich, wird sich da noch sehr vieles ganz neu sortieren.
Um nochmal auf dein jüngstes Buch zurückzukommen, du hast einmal deinen Vater zitiert mit dem Satz, 20% sind immer Trotteln. Muss man diese Schätzung heute nach oben korrigieren?
Das weiß ich nicht. Ich würde ihn das gern fragen, aber leider ist er ja vor fast 2 Jahren gestorben. Aber ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, wie er das gemeint hat. Vielleicht auch, er hat auch immer mal wieder zu mir gesagt, wenn ich gesagt habe, aber hör mal, der so und so, das ist ein Antisemit. Dann hat er gesagt, das ist kein Antisemit, das ist nur ein Trottel. Also vielleicht ist in diesen 20% Trotteln auch eine Beruhigung dabei, dass man sich nicht so aufregen soll. Das ist halt immer so.
Das heißt aber, die Anzahl, wenn du dich mit den sozialen Medien beschäftigst und so, hast du nicht das Gefühl, dass möglicherweise 20% eine zu optimistische Schätzung war?
Nein, zwischen ein Trottel sein und sich wie ein Trottel verhalten ist ja auch noch einmal ein Unterschied. Und ich finde wirklich, dass sich die meisten Menschen ganz ungeheuerlich auf den sozialen Netzwerken benehmen. Also auch in den Kommentarspalten bei der Zeitungen oder in den Bewertungsportalen von Produkten. Die Leute lassen einfach den ganzen Tag digital die Sau raus. Und das färbt natürlich auf ihre Umgangsformen in der analogen Welt ab oder spiegelt zurück.
Dein Roman Dunkelblumen ist zu einem Bühnenstück geworden. Wie warst du mit der Umsetzung zufrieden?
Ach, ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Ich wollte es mir eigentlich unbedingt noch ein zweites Mal anschauen, aber ich war sehr beeindruckt, weil es überhaupt nicht banal war, was sie da in St. Pölten am Landestheater gemacht haben, sondern sie haben sozusagen diesen Roman zu dramatischen Flächen umgebaut. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen haben ja alle mehrere Rollen gespielt. Also ich fand es sehr, sehr faszinierend. Ich hab's nach nur einem Mal bei der Premiere noch nicht ganz durchdrungen, wie sie das gemacht haben und was sozusagen im Detail der Plan war. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit hinfahren und das nochmal anschauen, aber das wird sicher im neuen Jahr passieren.
Wird es auch eine Verfilmung geben?
Es hat verschiedene Pläne gegeben und gibt immer noch verschiedene Pläne. Ich wünsche mir das sehr, weil ich glaube, der Roman wäre sehr geeignet dafür. Aber da ist noch nichts fix.
In deinen Romanen und Erzählungen sind viele Ausdrücke bewusst österreichisch. Ist es schwierig, das bei deinem Verlag durchzukriegen?
Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Die Deutschen lieben ja das Österreichische. Und es hat so einen totalen Exotismusfaktor. Das ist ja auch so, das war eigentlich das eins der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind, wie ich damals nach Deutschland gezogen bin. Ich habe den Mund aufgemacht und die Leute sagen, oh, sie sind aus Österreich, das ist aber schön. Also es kommt einem ein so viel Glück und Freude entgegen und ich habe mich damals recht geniert, weil in Österreich ist ja bekanntlich anders. Jemand macht den Mund auf und ist erkennbar Bundesdeutscher, dann ist er sofort ein Piefke und wird schon einmal ein bisschen abschätzig angeschaut.
Eine Frage zum Deutschland-Österreich-Verhältnis muss ich noch stellen. Hättest du es je für möglich gehalten, dass ein Tag kommt, an dem die Antwort auf die Frage nach dem besseren Fußballnationalteam Österreich lautet?
Nein, das habe ich nicht. Und das habe ich nicht gedacht. Das habe ich nicht gedacht. Und das ist vielleicht, das war ein ganz großer, wie soll ich sagen, ein Schmerz und eine Sentimentalität an diesem Tag, dass mein Vater das nicht mehr erleben konnte.
Woran arbeitest du als nächstes?
Ich versuche jetzt mal diesen Pen Berlin Kulturkongress zu Ende zu organisieren, was in den letzten Wochen unsere Hauptaufgabe war, nachdem wir bei der Buchmesse schon 16 Veranstaltungen mit 50 Autorinnen und Autoren gewuppt haben. Und wenn das fertig ist, dann gehe ich wieder in die Stabi, das ist die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz hier, habe ich auch in den letzten Wochen immer mal tageweise gemacht und fange ein neues Buch an. Und darüber kann ich noch gar nichts sagen, weil sich die Bücher bei mir wirklich immer erst beim Schreiben ergeben. Aber ich habe jetzt zumindest ein paar Bücher gefunden, die ich gerade lese, alles mögliche zeithistorische, wo ich das Gefühl habe, da könnte was drin sein.
Kannst du uns schon irgendeine Richtung verraten?
Nein, überhaupt nicht. Ich möchte gerne irgendwas hardboiled. Ich habe immer eher so das Gefühl, dass ich das neue Buch eher so atmosphärisch sehe und nicht weiß, worum es gehen wird, aber sozusagen die Art des Buchs. Ich möchte gerne irgendwas sowas Abgekochtes schreiben, also in einem Stil wie, was weiß ich, wie Chandler. Vielleicht will ich wirklich mal eine Art von Krimi schreiben oder so. Das weiß ich noch nicht, aber so. Das ist so vom Atmosphärischen, vom Gefühl, das ich für das Buch habe. Ich möchte gern wieder, dass es lustig ist, aber auch so ein bisschen hardboiled.
Ja, dann sage ich, möge die Übung gelingen. Liebe Eva, danke für das Gespräch.
Danke dir, Florian.
Das war die 90. Folge von Schäuber fragt nach. Wenn sie Ihnen gefallen hat, bitte empfehlen Sie mich weiter. Sollten Sie dadurch neue Hörerinnen und Hörer für mich gewinnen, kann ich Ihnen leider, anders als René Benko, kein Beraterhonorar in Millionenhöhe zahlen. Dafür sollte aber das Enttäuschungsrisiko für Neuhörer deutlich geringer sein. Dafür wird nächste Woche bestimmt auch mein Gast sorgen, nämlich Josef Haader. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.